Willkommen zum Digitale Gründer-Podcast. Mein Name ist Simon Frey und gemeinsam mit meinen wechselnden grandiosen Gästen zeige ich euch, dir auf, wie du endlich mit deiner Idee in die Umsetzung kommst und dir so ein fettes Unternehmen baust und das Ganze ohne stundenlange BWL-Sessions.
Mein heutiger Gast ist nochmals Lorenz Hartung und in dieser zweiten Folge mit ihm, wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, hört mal da rein, super viel Informationen über ihn, einfach den Kontext nochmal mitzubekommen. In dieser zweiten Folge geht es ganz speziell darum, was Lorenz schon in seiner Karriere als Mentor, selbst als Gründer, an Fehlern in Startups gesehen hat, an Problemen, die auftreten, die vielleicht manchmal umgangen werden könnt. Und diese Informationen gibt er euch aus erster Hand. Und zum Ende geht es einfach nochmal ganz speziell um sein neues Baby Peak Zone, wie das Ganze aussieht, was da auch vielleicht für euch als Startup eine Möglichkeit wäre, sich damals bewerben und damit irgendwie in Connection zu treten. Viel Spaß mit der Folge. Gründerteam. Du hast ja schon ein paar Unternehmen hinter dir, hast auch einfach als Berater, Mentor schon viele gesehen. Was macht ein gutes Gründerteam aus? Außer erstmal, dass sie diese zwei Arten von Persönlichkeiten, von Gegensätzen haben sollten. Teilweise zum Beispiel ist ja auch auf verschiedenen Homepage, dass ihr auch teilweise direkt nach Teams sucht. Also gibt es sowas überhaupt, jemand, der alleine gründen kann? Kann sowas funktionieren? Was sind da deine Erfahrungen rund um das Gründerteam?
Ja, also es gibt Personen, die können alleine gründen. Ich kann es nicht. Musste ich teuer erleben und erfahren. Also wichtig ist, dass man im Gründerteam eine klare Rollenaufteilung hat. Was ich beobachte, ist, dass viele Teams nicht von Anfang an die Rollen klar definieren, dann viel parallel laufen und das sind natürlich Reibungsverluste. Ich habe Redundanzen, die es eigentlich nicht braucht. Das heißt, man muss sich eigentlich im Klaren sein als Gründer, was für ein Typ bin ich, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, was kostet Energie, was gibt mir Energie. Und ich muss dann eigentlich komplementär ergänzend jemanden finden, der die Bereiche liebt, die ich hasse. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich jemanden in meinem Team habe, der in seiner Unique Ability unterwegs ist und genau dort performt, wo er am besten performen kann. Und das kann unterschiedlich sein. Also ich würde nicht sagen, dass es da ein ganz klares Rollenmodell gibt, wie ich es von der Organisationsstruktur mache, wie ich es aufteile, sondern da müssen sich die Gründer einfach in die Augen schauen und einfach auch mal sagen, okay, was kann ich, was kann ich nicht und dann eben aufteilen. Es ist wichtig, dass man auf Augenhöhe agiert. Man braucht ein Vertrauen und den Respekt, das ist das Allerwichtigste und der Rest ergibt sich dann eigentlich von alleine.
Mehrere Sachen. Einmal, wie erfahre ich das über mich selber, was für ein Typ ich bin? Ist es einfach irgendwann, keine Ahnung, mit 32 macht es Klick und ich weiß es dann irgendwie oder kann man das auch irgendwie... An was erkenne ich das? Was für verschiedene Typen gibt es vielleicht auch? Also du hast schon eben, in welche ich mich jetzt einkategorisieren könnte, so dieser Six-People-Test, welcher Gründertyp bin ich, so nach dem Motto.
Also vielleicht ergänzend tatsächlich sogar noch. Das eine ist die fachliche Kompetenz und das andere, was ein Gründerteam noch mitbringen muss, ist auch ein gemeinsames Werteverständnis. Über das Werteverständnis können wir vielleicht gleich noch reden. Von der fachlichen Kompetenz und von den Themen, die man gut kann, ist ganz einfach. Ja? Einfach mal reflektieren, wenn man sich das Studium anschaut, was hat dir Spaß gemacht, was hat dir nicht Spaß gemacht? Ja, du kannst dir Fachliteratur holen, wo es Unterstützungen gibt, wo Themengebiete, Aufgaben im täglichen Doing aufgelistet sind und kannst mal sortieren. Was macht Spaß, wo bin ich gut? Was macht keinen Spaß, ich bin aber trotzdem gut. Was macht keinen Spaß?
Ich bin nicht gut.
Ich bin nicht gut. Ja, das sollte man als allererstes abgeben und dann einfach mal einsortieren. Ja, und als Gründer hat man natürlich die Chance, das sehr schnell zu lernen und zu erfahren, weil ich mache alles. Ja, ich habe nicht eine Rolle. Ich bin nicht verantwortlich für Sales oder ich bin nicht nur verantwortlich für Finance, sondern ich bin vormittags verantwortlich für Sales, am Nachmittag muss ich meine Operations aufbauen und spätabends mache ich noch einen Finanzplan für meine Investoren fertig. Das heißt, ich habe ganz viele Rollen, ich habe ganz viele Facetten und wenn ich dann reflektiere, wo bin ich denn eigentlich gut drin, wo bin ich schlecht drin, habe ich eigentlich sehr, sehr schnell eine Kategorisierung, wo ich dann auch sehe, was sollte ich denn eigentlich abgeben. Ja. Beispiele bei mir sind, ich kann Verträge mit Investoren verhandeln, ich gehe auch durch, ich hasse es aber. Ja. Dieses ganz genaue, wie formuliere ich welchen Satz, kostet einfach sehr viel Energie. Ja. Auf der anderen Seite, rauszugehen, unser Produkt darzustellen, den potenziellen Kunden kennenzulernen, wirklich zu sehen, wie kann ich denn eigentlich meinem Kunden helfen und ihm das auch anbieten, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ja.
Also nach einer Stunde Vertrag machen, musst du erstmal 5 Stunden raus, Leute kennenlernen, damit du wieder nicht wieder aufbauen kannst.
Sozusagen.
Sozusagen. sich da einzuhören. Du meintest gerade eben auch das gleiche Wertesystem, was man als Gründerteam haben sollte. Du wolltest darauf weiter eingehen, was meinst du damit?
Es kann nicht funktionieren, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der ein komplett anderes Wertesystem hat als du. Ja, ich habe BWL gehört, ich habe Entrepreneurship gehört, man hört dieses Thema immer, immer wieder. Das ist als Student, als Absolvent nur wirklich sehr schwer zu greifen, weil es hört sich so ein bisschen künstlich an. Ja, Corporates haben ihr Mission Statement, ihr Wertestatement, hört sich alles gleich an, hört sich alles so ein bisschen künstlich an. Und wie schaffe ich das dann eigentlich wirklich herauszufinden, was sind meine Werte und was sind Werte eines Co-Founders, die ich schätzen würde, und wie will ich das Wertegerüst in meinem Unternehmen eigentlich aufbauen. Ich musste das schmerzlich lernen. Ich habe mit einem meiner Mitarbeiter richtig Probleme bekommen, weil er fachlich top war. Da habe ich ihn auch sehr geschätzt. Aber vom Wertegerüst hat es halt einfach nicht funktioniert. Am Ende des ganzen Szenarios musste er gehen, einige Mitarbeiter mussten gehen, die einfach die ganze schlechte Stimmung, die dann geherrscht hatte, auch mitgenommen hatten. Und da musste man wirklich groß auswechseln. Und wenn man das einmal durchlebt hat, dann weiß man, diesen Fehler mache ich nicht mehr. Fachkompetenz über ein gemeinsames Wertesystem zu stellen, bringt überhaupt nichts.
Ja. Was genau meinst du da mit Wertesystem? Der eine sagt, ich, keine Ahnung, ich habe das Unternehmen vorhanden, um Geld damit zu verdienen. Nächste, ich will irgendwie, keine Ahnung, die Welt retten. Auf so einer High-Level oder eher auch tiefer noch?
Na, es ist schon relativ High-Level. Also, und ich sage, ich will Geld verdienen, ist jetzt kein Wert in dem Sinne. Sondern wenn ich sage, wie wir bei Peakzone, we are humbly confident. Was bedeutet das dann? Humbly, also wir sind bodenständig, aber wir sind selbstbewusst. Das heißt, wir sind in der Sache sehr gut, wir müssen es aber nicht nach außen zeigen. Ja, also wir sind nicht laut, wir sagen nicht, wir wissen es besser, sondern wir sind einfach sehr reflektiert, wir hören zu, wir agieren auf Augenhöhe. Das heißt, wenn man jemanden hat, der fachlich sehr gut ist, aber arrogant, wird der bei uns nicht glücklich werden. Der fliegt nach 3 Monaten spätestens raus. Wir sagen auch yes, we can. Das heißt, wir sehen nicht Probleme, sondern wir sehen Aufgaben und freuen uns, Lösungen zu erarbeiten. Aber wir haben bis jetzt noch alles geschafft, sag ich mal. Das heißt, mit dem Mindset gehen wir auch an Themen. Ja, und wenn dann einer bei uns im Team immer wieder sagt, es geht nicht, es funktioniert nicht, dann passt das halt einfach auch nicht. Ja. Und so hat man eine Kultur, und wenn alle das gleiche Wertesystem haben, kann man viel besser performen. Ja. Das multipliziert sich auf. Ich habe eine super Stimmung im Team. Wir wissen auch, und jeder Mitarbeiter weiß auch, dass an diesem Wertegerüst gebenchmarkt wird. Ja, wir stellen nach diesem Wertegerüst ein, wir befördern nach diesem Wertegerüst, aber wir müssen auch basierend auf diesem Wertegerüst feuern. Und das hilft einfach in der täglichen Zusammenarbeit, und auf der Grundlage habe ich dann auch ein Vertrauensverhältnis im gesamten Team, dass ich viel besser performen kann.
So ein Wertegerüst kann sich aber über die Zeit auch ändern, oder? Also kann das, wenn man wächst oder wenn man sich ein bisschen...
Ja, also ich sag mal, ein Wertegerüst ist mit 14 Jahren sicher noch nicht ganz ausgereift. Dazu muss man einfach auch seine Erfahrungen machen im Leben. Irgendwann ändert sich das nicht mehr. Also ich würde mal sagen, so ab 30 hat man dann doch ein relativ stabiles Wertegerüst. Und was uns geholfen hat, um eben diese Werte zu identifizieren, ist einfach mal sich im Gründungsteam zusammensetzen. Und das ist wichtig, dass es die Gründer sind. Das ist keine Aufgabe, die das gesamte Team macht, weil wir prägen ja die Firma als Gründer. Wir stellen die Leute danach ein. Dass wir uns hinsetzen und einfach mal überlegen, okay, wen bewundern wir denn eigentlich? Welche Persönlichkeiten schätzen wir? Und dann überlegen wir, okay, warum schätzen wir denn die? Welche Werte sind das denn, die die an den Tag legen? Und dann diskutieren wir das aus. Und das zu erarbeiten hat über 12 Monate gedauert. Also nicht so, dass man sich jede Woche hinsetzt. Ja. Klar, aber wir haben unser Quarterly Meeting, in dem wir Strategie machen, und da wird das jedes Mal wieder diskutiert, bewertet, und wir schauen uns in die Augen, leben wir die Werte, lebt unser Team die Werte, ist das denn eigentlich noch zeitgemäß?
Oh. An sowas habe ich noch gar nicht gedacht bei Unternehmensgründern. Ich bin da ganz noch blauäugig, wie gesagt, immer hier mit Interviews mit neuen Leuten kennenlernen und sehr verschiedenste Lebensphasen da auch mitnehmen. Ein Punkt, wo du meintest eben, woran es scheitern kann, ist halt, wenn das Gründungsteam nicht passt oder das Wertegerüst an sich. Was hast du noch gesehen? Also wenn man sagt, okay, man möchte jetzt mal irgendwie, was sind so die vielleicht 5 Sachen, wo du sagst, okay, wenn man das kann, umschifft das. Also irgendwie an unsere Hörer draußen, die sagen, okay, haben vielleicht den Wunsch, selber zu starten, sind schon am Anfang ihres eigenen kleinen Unternehmens. Was ist vielleicht irgendwie eine Hürde, die man umschiffen kann, wenn man sie kennt? Oder vielleicht auch nicht umschiffen kann und selber reinfahren muss, aber was dir aufgefallen ist, was oftmals Startups oder kleine Unternehmen dann einfach auch fehlschlagen lässt.
Man muss nah am Markt sein, das heißt, ich muss schon meinen Kunden ganz genau verstehen. Es ist nicht sinnvoll, insbesondere nicht sinnvoll, in jungen Jahren sich einzusperren, Software zu entwickeln und auf den Markt zu gehen, ohne mit dem Kunden gesprochen zu haben. Das heißt, wirklich ein User-Centered Approach ist extrem wichtig, damit ich nicht am Markt vorbei entwickle. Also ich muss wirklich erstmal schauen, gibt es Kunden, wie ticken die Kunden, was ist eigentlich das Bedürfnis und welches Problem bei meinem Kunden kann ich denn eigentlich mit meiner Technologie, mit meinem Startup, mit meinem Service eigentlich befriedigen. Ja. Wenn man dann entwickelt und auf den Markt geht, ist es wichtig, das Produkt muss nicht hundertprozentig fertig sein. Mhm. Ja. Ich verliere sehr viel Zeit, vielleicht laufe ich in die falsche Richtung und vielleicht hat sich der Markt auch weiterentwickelt, Wettbewerber sind da. Das heißt, ich muss einfach sehr, sehr schnell sein und sehr schnell auch Sales-Kapazitäten aufbauen und rauszugehen. Ich habe in der Vergangenheit Teams erlebt mit 5 Ingenieuren, die mir sagen, ja, wir können nicht verkaufen, weil wenn wir verkaufen, dann müssen wir ja produzieren und wir haben noch kein Kapital, um zu produzieren. Mhm. Also man ist dann vielleicht so sehr in seiner Entwicklerschiene drin, dass man gar nicht mehr ausbricht und kreativ sein kann. Dann haben wir einfach gesagt, ja, Verkauf, lass dir 30% anzahlen, vereinbar eine Lieferzeit von 12 Monaten, dann hast du das Kapital, um das Produkt auch wirklich zu produzieren, was ja noch viel besser ist als eine Finanzierungsrunde. Ja. Der Kunde zahlt, ich muss keine Anteile abgeben. Das heißt, wirklich hier rausgehen und Sales-Kapazitäten aufbauen. Und das sehen wir in Deutschland als ziemlich schwach ausgeprägt. Mhm. Da sind US-Unternehmen deutlich besser, wirklich rauszugehen, Sales zu machen. Mhm. Ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum es oft in Deutschland scheitert.
Mhm. Also die Leute sich nicht trauen, kann man trauen zu verkaufen oder einfach das vergessen, dass das ein wichtiger Punkt ist?
Ja, sie trauen sich nicht und sie machen es nicht gern. Mhm. Ja, rauszugehen und strukturiert Vertrieb zu machen, da muss man schon ein ganz eigener Typ und Mensch sein.
Was ist da deine Einschätzung? Ist es was, so was man sich, wie wir schon vorhin hatten, wenn man es als Typ nicht ist und es nicht mag, aber sollte man sich dazu vielleicht ein bisschen überwinden, einfach um es auch zu lernen, um dann das Kundenfeedback vielleicht auch zu haben, zu merken, okay, ich kann dieses Ding, was ich hier habe, so nicht verkaufen, oder soll ich mir das als ins Team holen, mit jemandem, der das was gerne macht, der sowas kann, der vielleicht eben dann auch daraus Energie zieht?
Ich habe im Sales unterschiedliche Rollen. Am Anfang wird immer der Gründer verkaufen und der Gründer muss auch am Markt sein. Das ist wichtig. Ja, der ist authentisch, der hat die Leidenschaft, der bringt es rüber. Wenn ich mir dann eine Sales-Struktur aufbaue, habe ich einen sehr strukturierten Prozess. Ich schaue mir an, wer sind potenzielle Kunden. Ich qualifiziere diese Kunden. Ich überlege mir eine Kampagne, wie kann ich diese Kunden angehen. Das ist alles sehr, sehr strukturiert. Ja, das kann auch erstmal über LinkedIn laufen, ich habe mein CRM-Tool, ich baue mir Vorlagen für eine Erstansprache, für eine Zweitansprache, dann gehe ich ins Gespräch. Und im Gespräch sind eben auch Soft Skills gefragt. Mhm. Ja. Und da brauche ich natürlich schon eine Verkaufspersönlichkeit, die rausgeht, die es einfach auch dem Kunden rüberbringt, die dem Kunden zuhört, die weiß, was sind die Bedürfnisse und eben das Produkt auch so anbietet, dass die Bedürfnisse des Kunden hervorgehoben werden. Mhm. Und dann kommt der Prozess danach, ich mache ein Follow-up, ich gehe in die Vertragsverhandlung, ich schicke den Vertrag raus, ich mache ein Closing, kommt vielleicht irgendwann mal Legal dazu. Das heißt, ich habe hier eigentlich mehrere Rollen. Mhm. Ja. Am Anfang macht das alles der Gründer. Mhm. Ja. Da gibt es keine Sales Developer, keinen Sales Representative, keine Legal-Abteilung, das macht alles der Gründer.
Ja, meine Frage hier ist auch, zieht ab, sollte das der Gründer auch machen? Oder wenn er sagt, hey, mir stellen sich alle Haare auf, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, sollte man sich da vielleicht schon früh jemand dazu
holen? Ja, dann muss er sich jemanden reinholen. Okay. Ja. Und das ist ja auch ganz klassisch, ja, der Entwickler sagt ja, oh Gott, das ist alles so buggy, das kann ich nicht verkaufen. Mhm. Ja. Aber der Markt sagt, super cool, her damit, kaufe ich sofort, kann ich sofort einsetzen. Mhm. Das heißt, das sind schon unterschiedliche Typen und Persönlichkeiten. Und wenn man dann zurückkommt, wie schaut das ideale Gründerteam aus? Ich meine, es ist schon ideal, einen Techie zu haben und jemand, der rausgeht. Ja, und der rausgeht, der verkauft ordentlich und der Techie wird es vielleicht nicht verkaufen, weil er halt genau weiß, was sind die zwei, drei Bugs, die er noch nicht behoben hat.
Die man sonst so schiffen müsste und so, wo er sich jetzt schwer tut.
Ja. Also das ist schon gut, das zu trennen. Ja. Also der Entwickler sollte vielleicht nicht verkaufen, manche können das aber auch.
Würdest du sagen, dass wenn man einmal ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut hat, dann ist es so ein, ist wie Fahrradfahren?
Also auf gar keinen Fall. Jedes Unternehmen ist komplett unterschiedlich. Man braucht unterschiedliche Kompetenzen in unterschiedlichen Unternehmen und die Welt dreht sich ja auch weiter. Ja, es wird immer dynamischer, die Mitarbeiter entwickeln sich weiter. Vom Mindset her, glaube ich, ticken junge Berufseinsteiger heute ganz anders als vor 5 oder als vor 10 Jahren. Das heißt, da muss man schon mit dem Trend mitgehen. Man muss sich immer wieder neu erfinden und keine Gründung läuft wie die andere. Es gibt immer böse Überraschungen, es gibt immer positive Überraschungen und das macht es ja auch spannend. Es wird nie langweilig und es ist immer abwechslungsreich.
Schade. Ich dachte, das kannst quasi eine Zauberformel jetzt hat preisgeben, aber so ist es dann doch nicht.
Also ich nicht, ja. Ich glaube, wenn man Oliver Sammer fragt, schon. Ja. Die haben ihren 100-Tage-Firmenaufbau-Rhythmus, ist halt sehr strukturiert und durchdacht und aber auch alles in einem Bereich. Ich meine, wenn die jetzt B2B-KI-Themen machen, schaut die Welt auch wieder anders aus. Es ist einfach ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ja. Und es hängt nun mal auch vom Geschäftsmodell ab.
Ja. Du hast gerade schon Rocket Internet mit angesprochen, die auch als Investoren tätig sind. Du bist ja auch mit Lench Ventures als Investor tätig. Und jetzt die Frage, auf die ich mich die ganze Zeit schon am allermeisten freue. Wenn man sich, man schaut sich jetzt die Höhle der Löwen an. Ist das realistisch? Sitzt du dann auch da mit vier anderen Investoren und ihr habt dann irgendwie alle, lasst ihr euch dann irgendwie schön die Sachen präsentieren, das ist alles tolles Licht und also natürlich ist es ein bisschen überzeichnet, aber kann man sagen, dass das irgendwas mit der Realität zu tun hat, was da passiert, oder ist das wirklich einfach eine schön gemachte Fernsehsendung, die sich gut verkauft?
Es ist reine Show.
Ja,
also es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ja, natürlich, man hört sich mal einen Pitch an, was vielleicht am nächsten an der Realität ist, wenn ich bei einem Accelerator-Programm auf dem Demo-Day bin, dann habe ich mein Programm, die Dinger, die Startups pitchen durch. Ich schaue es mir an, ich gehe danach ins Gespräch, aber es ist nicht so, dass gepitcht wird und wird entschieden. Das ist ja höchst fahrlässig. Ich mache ja eine Due Diligence, ich baue ja eine Beziehung zu den Gründern auf, ich will die ja kennenlernen. Und ich mache jetzt eine Due Diligence nicht nur, um einen Einblick zu bekommen in die Technologie, in die Legal Structure, in die Verträge, in die einzelnen Bereiche, sondern ich mache die ja auch, um die Interaktion zu erleben. Was verspricht das Startup? Was liefert das Startup? Das ist ganz wichtig. Ja. Und wenn es dann heißt, ja, Lenz, wir machen Data Room auf, wir legen da die Daten ab, du kannst es dir anschauen und in 2 Tagen ist immer noch nichts passiert und auf Nachfragen ist dann immer noch nichts passiert, dann ist das Gespräch auch zu Ende. Und ich sage immer meinen Startups, die ich berate, immer, man muss overdelivern und man muss echt aufpassen, wie man kommuniziert. Ja. Das heißt, wenn ich eine Frage bekomme von einem Investor, ich kann sie nicht beantworten, dann sage ich auch nicht irgendwas Halbgares, was vielleicht nur der Hälfte der Wahrheit entspricht, weil der Investor ist in der Regel schon sehr schlau und weiß das. Sondern ich sage einfach mal, ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich versuche es in 48 Stunden nachzuliefern. Und was mache ich als guter Gründer?
In 24
Stunden, ganz genau. Also dieses Overdelivern ist extrem wichtig. Und was ist die Grundlage eines Investors, warum er entscheidet? Ganz einfach, es ist Vertrauen. Es ist Vertrauen in die Gründerpersönlichkeiten. Das Team ist das Allerwichtigste. Und dann habe ich halt als Gründer auch nur die Möglichkeiten, die mir in der Kommunikation geboten sind, dieses Vertrauen zu schaffen. Das heißt einmal, okay, ich liefere das, was ich verspreche. Ja. Dann einmal, ich gebe nur das zu, was ich auch kann. Ich rede nur über das, was ich wirklich kann. Ja. Dann will ich als Gründer oder als Investor auch sehen, ja, wie ist denn das Commitment? Ja. Weil wenn die nächstbeste Chance kommt und er geht, dann ist mein Geld weg.
Ja. Ja.
Ich will Passion sehen und Leidenschaft, weil nur so ist es auch möglich für einen Gründer in einer schlechten Lage weiterhin an dem Thema dran zu bleiben. Ja. Und das sind einfach diese zwischenmenschlichen Situationen oder diese zwischenmenschlichen Werte auch an der Stelle, die es mir ermöglichen, als Investor eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja. Daneben natürlich, es muss Marktpotenzial da sein, es muss eine gute Technologie sein. Ja. Ja, die Gründer müssen schon wissen, was sie da machen. Das sind Hygienefaktoren. Aber letztendlich, was entscheidet über das Investment, ist das Team und die Persönlichkeiten, die dahinter stehen.
Okay, also man würde es auch sagen, dass so ganz klassisch wirklich auch nach Team, also ein bisschen wie es bei dir damals war, ist eigentlich egal, was sie machen, wenn das Team passt, dann die werden das schon wuppen, also solange die einigermaßen die Zahlen sind, oder?
Nee, also es ist wirklich, alles muss stimmen und on top muss das Team spitze sein. Mhm. Ja, auch wenn alles stimmt und das Team ist nicht spitze, investiere ich nicht.
Mhm. Wie viele Investments machst du im Jahr? Also, und wie lange dauert der Prozess von, jemand stellt sich das erste Mal bei dir vor, drückt dir irgendwie die Visitenkarte in die Hand, bis es ist quasi vielleicht dann durch, du steigst damit ein, du hilfst damit?
Zurzeit mache ich ein Investment im Jahr, also nicht viel. Ich sehe um die 1000 Startups und ich baue ja gerade mit Peakzone wieder einen neuen Accelerator auf. Das heißt, ich bin selber im operativen Geschäft sehr gebunden. Mhm. Ich kann es mir gar nicht leisten, mehrere Investments einzugehen, weil ich gehe ja ein Investment ein, um ein Unternehmen mit meinem Know-how, meinem Netzwerk aufs nächste Level zu bringen. Ja. Und ich gebe ja nicht einfach nur Kapital. Ja, das heißt, wenn ich investiere, arbeite ich intensiv mit. Und zwar in der Form, dass ich challenge, dass ich Guidance gebe, dass ich mein Netzwerk zur Verfügung stelle. Und das ist natürlich auch zeitintensiv. Und es ist extrem wichtig, sich auf die Kernthemen zu fokussieren. Mhm. Und das ist bei mir nun mal Peakzone.
Was machst du lieber? Also bist du dann lieber als der Investor tätig, der dann irgendwie so immer mit seinem Know-how auch mit reingibt, sein Netzwerk? Oder das gerade wieder mit Peakzone. Ihr seid ja auch mal sehr darauf bedacht, dass ihr Unternehmer seid, das wieder als Unternehmen neu mit aufbaut. Wo ist mehr deine DNA? Was?
Das schenkt sich eigentlich nichts. Also ich schätze gerade die Abwechslung. Mhm. Ja, also beide Perspektiven zu haben. Ich tausche mich auch natürlich mit vielen anderen Business Angels und Venture Capitalisten aus. Das macht schon sehr Spaß. Aber ich sag mal jetzt, bei Peakzone sind wir ja wirklich in eine Projektarbeit involviert zwischen dem Startup und einem etablierten Unternehmen. Wir bekommen ja auch einen ganz anderen Einblick als ein Investor. Ja. Ja, wir sind ja viel operativer und eigentlich diese Kombination, die macht's aus. Ich erlebe ein Startup über mehrere Monate, wie es agiert, wie die Technologie funktioniert, wie die Technologie bei einem Kunden ankommt. Ich höre aber auch vom Kunden, was das Potenzial ist. Das heißt, ich habe viel mehr Einblicke und dann ist der nächste Schritt, okay, dann kann man reingehen ins Investment, sich eben da auch langfristig mit einem Startup weiterentwickeln und die Kombination macht es eigentlich aus.
Du hast das Team bei Peakzone, ist auch ein, zwei Leute von TechFounders mitgenommen und auch auf den ersten Blick, außer dieser Familienunternehmen-Fokus, hört sich für mich beides das sehr ähnlich an. Also mit TechFounders, mit diesen 20 Wochen sonst, glaube ich, was da quasi oben auch begleitet wird. Man hat auch diese 25k Equity-Free quasi Funding mit dabei, dieses Riesen-Lab. Wo ist der Unterschied und was hat dich bewogen, quasi von TechFounders wegzugehen, dieses Peakzone oder Peakzone da aufzubauen? Was ist?
Der Unterschied ist, dass wir mit deutlich spätphasigeren Startups mittlerweile zu tun haben. Das heißt, wir sagen nicht mehr zwingend, ein Startup muss zu uns ins Programm kommen und wir coachen es über 4 Monate, sondern das ist absolut freiwillig. Mhm. Ja, wir haben die Büroräume im Herzen von Münchens, wir schauen auf die Frauenkirche, auf den Stachus, das ist wirklich ein sehr schönes Büro. Die Startups sind herzlich eingeladen, bei uns auch zu arbeiten und wir bieten dann einzelne Sessions an, in denen wir wirklich en Detail auf das Startup eingehen, an der Sales-Strategie arbeiten, eine Legal Due Diligence machen, bei der Technologie-Roadmap helfen. Also die unterschiedlichsten Themen, die relevant sind, die ein Startup Accelerator anbietet. Aber wir haben eben auch festgestellt, umso spätphasiger ein Startup ist, desto mehr kannst du in der Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen liefern. Deswegen ist es wirklich absolut freiwillig. Mhm. Und wir haben jetzt Startups, die sind finanziert von NEA, Kleiner Perkins und Co., also wirklich den größten und erfolgreichsten Venture Capital Fonds weltweit, die in der Series A 30 Millionen eingesammelt haben und, by the way, ihr letztes Unternehmen an Google verkauft haben. Mhm.
Ja, sorry, dem brauche ich nichts mehr erzählen. Ja. Ja. Die sagen mir, wie es läuft. Ja.
Und trotzdem sind diese Technologien und die Startups ja höchst relevant für die Mittelstandsunternehmen.
Ja.
Deswegen sagen wir, das macht eigentlich Sinn, diese Startups anzusprechen. Deswegen haben wir auch keinen Call for Application mehr. Ja, klassische Acceleratoren haben eine Bewerbungsphase. Startups weltweit bewerben sich. Ja, in schlechten Programmen sind es 10, die sich bewerben. In guten bewerben sich 3000. Und dann wird aus diesem Pool ausgewählt. Und dann schaut man halt, was ist denn da? So ein bisschen Resterampe.
Ja.
Das machen wir gar nicht. Wir machen Invite Only. Bevor ich ein Startup anspreche, habe ich mit einem Industriepartner ein Technologiefeld durchdiskutiert. Ich habe eine Weltmarktrecherche gemacht, kann dir sagen, was sind die Top-Startups, die für diese Technologie in Frage kommen. Wir diskutieren jedes einzelne Startup mit dem etablierten Unternehmen durch und sagen dann erst, was sind die 5 bis 10 Top-Kandidaten, mit welchen vordefinierten Use-Cases, mit denen das etablierte Unternehmen gerne ein Projekt realisieren möchte. Erst dann spreche ich das Startup an. Also wir drehen diesen ganzen Scouting- und Sourcing-Prozess komplett um. Und dadurch finde ich viel bessere Startups, die einfach auch viel besser für das etablierte Unternehmen passen. Und das sind eben Startups, die sich niemals in einem klassischen Accelerator-Programm anmelden würden.
Weil sie es einfach auch nicht mehr brauchen. Und
sie brauchen es nicht, die wollen Kunden.
Mhm.
Ja, und wir bauen den Kontext auf, wir stellen den Kunden vor. Deswegen, also wir haben eine Conversion Rate von, ich glaube, 86% in 24 Stunden.
Ja.
Wenn wir die auf LinkedIn anschreiben, dass sie sagen, ja, super cool, lass doch was aufsetzen.
Ja.
Dann geht's weiter. Das heißt, wir haben die identifiziert und haben die Targets. Wir gehen dann in einen Video-Pitch rein, weil es ist international in der Regel, wenn möglich persönlich, machen die Due Diligence und können dann sehr schnell mit einem Pilotprojekt starten.
Jetzt macht ihr das vermutlich nicht nur, weil ihr gute Menschen seid. Wo ist denn euer Geschäftsmodell dabei? Also die Startups, zahlen die euch eine Gebühr? Oder wer? Also wo kommt da, wo könnt ihr euch das schon im Büro in München herausfinanzieren?
Wir werden von unseren Corporate-Partnern bezahlt. Das ist ein Innovationsservice, den wir anbieten. Wir machen vorne einen Funnel auf, wir machen ein Scouting, wir moderieren den Prozess. Das ist eine ganz klassische Gebühr. Wir haben einen Rahmenvertrag, läuft typischerweise über 3 Jahre. Dann verlängert sich das alles jeweils um 1 Jahr. Und versprechen unseren Partnern, pro Jahr werdet ihr mindestens 6 Projekte mit Startups durchführen.
Das ist einiges, alle 2 Monate.
Ja, wir bündeln das schon. Ja, also wir sagen, so ein Pitching-Event ist 2-mal im Jahr. Und im Rahmen eines Pitching-Events, wenn dann die finale Auswahl getroffen wird, sucht sich ein Corporate-Partner 3 Themen final aus und dann arbeiten sie für 4 Monate an 3 Projekten mit 3 Startups. Und das 2-mal im Jahr. Also es lässt sich super gut managen, das parallelisieren wir alles, weil sonst ist es ja auch nicht streamlined für den Corporate, das wird dann auch ein bisschen schwieriger.
Jetzt kann man sich bei euch aber schon bewerben. Also ich kann schon aus Startups auch sagen, vielleicht bin ich nicht auf dem Schirm, vielleicht bin ich nicht in deinem Netzwerk mit drin. Kann man sich auch bei euch auf der Homepage bewerben, steht nur 10 Minuten quasi der Prozess, einfach mal sich vorzustellen, sagen, hey, hier sind wir, schaut euch vielleicht, gibt es ja mal irgendwie ein Handelsprojekt zusammen, wo aber auch dann erst wirklich der Kontakt zustande kommen würde, wenn das dann auch zum
Unternehmen passt. Unbedingt. Das haben wir, weil es gibt tatsächlich Startups, die keinen Digital Footprint haben. Themen, die ein Spin-off aus einer Doktorarbeit sind an der Technischen Universität, die haben vielleicht noch keine Website, sind aber schon relativ weit. Und genau zu diesem Startup haben wir durch unser Netzwerk keinen Kontakt. Die sind nicht bei uns auf dem Radar.
Ja.
Ja, das heißt, wir haben immer digitales Scouting, Netzwerk-Scouting und die wir da nicht finden, haben dann immer noch die Möglichkeit, sich direkt bei uns zu bewerben.
Also sagen, hey, ich habe das Interview gehört, wäre mal ganz cool, ich will dich mal persönlich kennenlernen.
Unbedingt. Also wir sind auf jeden Fall immer an einem Austausch mit Tech-Startups interessiert. Allein inhaltlich sind wir da schon immer Feuer und Flamme und ganz neugierig, was es denn alles so gibt. Und das hilft uns natürlich auch, up-to-date zu bleiben, Überblick zu bekommen. Also jedes Startup, das eine Technologielösung hat im B2B-Bereich, kann sich bei uns melden.
Wenn man jetzt sagt, okay, man kann sich bei dir bewerben, um dich kennenzulernen, aber ihr sucht auch halt neue, also man kann bei euch auch Karriere machen, man kann sich bei euch quasi auch bei Peaksound direkt bewerben, wo ihr gerade Fischleute sucht.
Ja.
Wollt weiter wachsen, wollt größer werden, wen sucht ihr da?
Wir suchen im Bereich Business Development jemanden, der uns unter die Arme greift, der wirklich die Struktur weiter formt, der den ganzen Prozess ownt. Also jemand, der sagt, okay, liebe Gründer, ich schicke euch raus, euer Terminkalender ist voll, jetzt closed mal. Ja. Ja. Wir suchen noch Interns auch, immer im Business Development Bereich, im Bereich Kommunikation. Es ist ein Thema, was wir bespielen, was gar nicht so bekannt ist. Ich meine, wir kommen aus der Szene, für uns Startups und Matchmaking und die tausend Acceleratoren, die es gibt.
Ja.
Das ist für uns ganz normal. Mhm. Ja. Aber im Mittelstand schaut es auch wieder ganz anders aus. Und dort wollen wir eben Beiträge bringen, die halt auch wirklich gehaltvoll sind. Mhm. Ja. Also jeder, der sich mit der Tech-Szene auskennt, den das Thema wirklich Digitalisierung des Mittelstands interessiert, der kann sich gerne bei uns melden, der kann sich richtig austoben.
Mit Content-Marketing-Fokus, habe ich das richtig verstanden? Auch, also da so Kommunikation im Content-Marketing?
Tatsächlich, ja. Also ich würde es jetzt vielleicht gar nicht mal nur Content-Marketing nennen, weil wir sagen, das Thema ist auch wichtig, wir wollen auch aufklären. Mhm. Also es geht tatsächlich weiter. Ja, also es ist wirklich, man kann sich eher auch redaktionelle Arbeit darunter vorstellen, ohne jetzt unbedingt den Hintergedanken zu haben, das ist meine Lead-Maschine und ich kriege dadurch neue Kontakte, sondern es geht auch wirklich hier um
diese Inhalte. Ja. Wenn man dich jetzt noch kontaktieren möchte, wie auch immer, wie willst du denn am liebsten kontaktiert werden? LinkedIn, E-Mail, wie erreicht man dich am besten?
Bei mir ist LinkedIn tatsächlich das Beste. Ich sehe dann gleich, mit wem habe ich es zu tun. Ja. Das heißt, derjenige, der mich anschreibt, muss nicht alles in eine E-Mail reinpacken. Also herzlich gerne direkt auf LinkedIn mich suchen. Ja. Auf LinkedIn bin ich Lorenz Hartung, nicht Lenz Hartung. Kleiner Tipp. Und ja, freue mich auf jeden Fall von jedem zu hören.
Ja, Kontakt aufzumachen. Also, vielen Dank für das Interview. Ich würde es hiermit auch abschließen. Ich glaube, es ist eh schon so viel Information mit dabei gewesen.
Hat mega Spaß gemacht.
Ja, jetzt habt ihr das ganze Interview mit Lorenz gehört. Auch ihr habt mitbekommen am Ende, wir werden da zusammen eine weitere Serie machen. Weitere Informationen für euch eben direkt aus Lorenz Alltag, Investorenbeziehungen. Aber jetzt nehmt erstmal Informationen, die ihr jetzt bekommen habt, mit. Teilt sie vielleicht weiter, gebt die Podcast-Folgen noch an weitere Leute raus. Dazu immer ganz gut eben iTunes-Bewertungen, hilft super viel. Ich muss es jedes Mal sagen, tut mir super leid. Aber es ist einfach ein ganz wichtiges Instrument, um den Podcast weiter an mehr Leute zu bekommen. Sonst einfach auch teilen und auch eben mit dem neuen Amazon Alexa Skill, den wir ja auch haben, und dem Digitale Gründer Lexikon, in welchem ihr noch weitere Informationen bekommt über die Sachen, die hier gesagt werden, über irgendwelche Begriffe, die irgendwie durch die Gegend fliegen. Habt ihr mal nur ganz kurze Snippets, es kostet euch nicht viel Zeit, sind nur 2 Minuten. Einfach mal reinschauen, auch alles in den Shownotes verlinkt. Digitale Gründer Lexikon bekommt ihr sonst überall auch, wo ihr diesen Podcast hier auch bekommt. Vielen Dank für eure Zeit.